Herr Professor Mlynek, Sie sind ab heute der neue Präsident der Helmholtz-Gemeinschaft. Was sind die besonderen Herausforderungen für Sie, die das Amt mit sich bringt?
Zunächst einmal freue ich mich auf meine neue Aufgabe und ich freue mich insbesondere auf die vertrauensvolle Zusammenarbeit mit den rund 24.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der Helmholtz-Gemeinschaft. Die werde ich sicherlich so schnell nicht alle persönlich kennenlernen, aber ich möchte schon in den nächsten Monaten die einzelnen Zentren besuchen und hoffe, viele der Kolleginnen und Kollegen, der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in den Helmholtz-Zentren und damit in der Helmholtz-Gemeinschaft kennenzulernen. Was ist mir wichtig? Im Zentrum, denke ich, unserer Arbeit steht die Begeisterung für Wissenschaft und Forschung. Und zwar im Rahmen der Mission der Helmholtz-Gemeinschaft, die hoffentlich jeder kennt. Das sind drei Punkte. Ich nenne sie noch mal kurz. Das ist zum Ersten die Lösung der drängenden gesellschaftlichen Probleme der Zukunft. Das heißt, Helmholtz macht Vorsorgeforschung. Der zweite Punkt ist der Betrieb komplexer Systeme, einschließlich von Großgeräten. Und der dritte Punkt ist der Transfer des Wissens, der Technologie in Gesellschaft und Wirtschaft. Das sind die drei Punkte. Die können wir nur erfolgreich bearbeiten, wenn sich alle anstrengen, wenn wir attraktiv werden für die besten Köpfe, national und international, und damit auch zu einer ersten Adresse weltweit werden, wenn es um die Zukunft unseres Planeten geht.
24.000 Mitarbeiter der Helmholtz-Gemeinschaft, das ist eine große, es ist die größte Organisation. Jetzt haben Sie als Präsident der Humboldt-Universität die Helmholtz-Gemeinschaft bislang von außen betrachten können. Wenn man da nochmal zurückgeht in die Sicht von außen, wie hat sich für Sie die Helmholtz-Gemeinschaft dargestellt? Wo sehen Sie im Blick von außen die Stärken und Schwächen?
Das Verhältnis der Universitäten und der sogenannten außeruniversitären Forschung ist ja nicht ganz spannungsfrei. Die Universitäten gucken immer neidvoll auf ihre Kollegen in den außeruniversitären Forschungseinrichtungen, die keine Lehre machen müssen und die im Allgemeinen auch sehr gut ausgestattet sind. Als Präsident der Humboldt-Universität habe ich die Helmholtz-Gemeinschaft gerade in den letzten Jahren stärker wahrgenommen als Gemeinschaft. Ich habe wahrgenommen, dass sich die Helmholtz-Gemeinschaft ausgesprochen große Mühe gibt, mit den Hochschulen zu kooperieren. Ich habe aber insgesamt das Gefühl, dass das Potenzial der Helmholtz-Gemeinschaft durch Kooperation untereinander und insbesondere mit den anderen Partnern des Wissenschaftssystems und den Hochschulen noch weiter ausgebaut werden kann.
Sie haben das hohe Potenzial der Helmholtz-Gemeinschaft angesprochen. Nun gibt es viele national und international bekannte Forschungsinstitute, wie zum Beispiel den Teilchenbeschleuniger DESY oder das DLR, das Deutsche Zentrum für Luft- und Raumfahrt, von denen aber in der Öffentlichkeit gar nicht so bekannt ist, dass sie Helmholtz-Zentren sind, anders als beispielsweise die Max-Planck-Institute oder auch Fraunhofer-Institute. Ist der Markenname Helmholtz bekannt genug oder müsste er nicht noch bekannter gemacht werden?
Es ist richtig, die Marke Helmholtz ist noch nicht so etabliert, wie man sich das wünschen würde. Umfragen zeigen etwa, dass Marken wie Nivea oder Coca-Cola einen Bekanntheitsgrad haben, der nahezu 100% beträgt. Ich glaube, davon ist die Helmholtz-Gemeinschaft noch weit entfernt. Mein Beispiel dafür ist immer meine eigene Frau, der ich zunächst mal erklären musste, was die Helmholtz-Gemeinschaft ist, als die Anfrage kam, ob ich vielleicht Präsident der Helmholtz-Gemeinschaft werden möchte. Ich denke, das gelingt nur das Etablieren der Marke Helmholtz in einer gemeinsamen Anstrengung. Hier gibt es erste Gespräche auch mit den Zentren. Ich glaube, dieses Thema Branding, Etablieren der Marke Helmholtz muss vorangetrieben werden. Alle müssen stolz darauf sein in der Helmholtz-Gemeinschaft, wenn ein Helmholtz-Zentrum hervorragende wissenschaftliche Leistungen vollbringt und dann auch in der Öffentlichkeit entsprechend dargestellt wird.
Das Kernstück der Helmholtz-Reform, die in den letzten 5 Jahren durchgeführt wurde, ist die programmorientierte Förderung. Die ist mittlerweile eingeführt. Was bringt die Zukunft? Was sind die nächsten Schwerpunkte und Herausforderungen?
Die Helmholtz-Gemeinschaft ist gut positioniert im deutschen Wissenschaftssystem. Ich denke, die Helmholtz-Reform mit der programmorientierten Förderung, der Etablierung von gut definierten Forschungsbereichen, der Programme in den Forschungsbereichen war ein wichtiger Schritt in die richtige Richtung. Er ist unumkehrbar aus meiner Sicht. Herr Kröll, das will ich an dieser Stelle auch sagen, der scheidende Präsident hat hier eine außerordentlich erfolgreiche Arbeit geleistet, indem er mit großer Beharrlichkeit und großer Überzeugungskraft nach innen wie nach außen diesen Reformprozess vorangetrieben hat. Hieran werde ich nahtlos anknüpfen können. Wir müssen die programmorientierte Förderung weiterentwickeln. Insbesondere ist zu überlegen, wie man vielleicht eine noch stärker dynamische Komponente auch in die Programme selbst hereinbringt, damit zeitnah zukunftsträchtige Themen aufgegriffen und dann auch richtig bearbeitet werden können, nach dem Motto nicht kleckern, sondern klotzen.
Wesentliche Kernpunkte, die von Ihnen in diesem Zusammenhang bereits zu hören waren, sind die Stichworte Kooperation und Wettbewerb. Können Sie dazu noch mal etwas sagen? Was wird sich in diesen beiden Punkten Wettbewerb und Kooperation in Zukunft ändern müssen?
Ohne Wettbewerb, denke ich, bewegt sich nichts. Und Kooperationen sind wichtig, damit man in Form von auch strategischen Partnerschaften weiterkommt als alleine. Ich sage immer, der wahre Egoist kooperiert. Die große Frage, vor der wir letztlich stehen, ist die, gelingt es uns, die richtigen Fragen zu stellen und nicht unwichtige Fragen richtig zu beantworten? Und diese Suche nach den richtigen Fragen, die machen wir nicht alleine, sondern da sind wir im Wettbewerb, im internationalen Wettbewerb mit anderen. Diesen Wettbewerb müssen wir uns stellen. Und Konkurrenz belebt das Geschäft, spornt an zu besonderen Leistungen. Aber besondere Leistungen ergeben sich manchmal auch aus Synergieeffekten heraus. Das heißt, durch die Möglichkeit, Kompetenzen zusammenzuführen, die man selber nicht hat, zu kooperieren, im deutschen Wissenschaftssystem, mit den Hochschulen, mit den anderen außeruniversitären Wissenschaftsorganisationen wie der Max-Planck-Gesellschaft, der Fraunhofer-Gesellschaft oder der Leibniz-Gemeinschaft. Das, denke ich, muss intensiviert werden. Die Exzellenzinitiative von Bund und Ländern ist hier meiner Ansicht nach ein hervorragendes Instrument. Ich habe mir einen ersten Überblick verschafft, an wie viel Exzellenzclustern und Graduiertenzentren, die Helmholtz-Zentren und damit die Helmholtz-Gemeinschaft beteiligt sind. Das sind weit über 40 allein bei den Exzellenzclustern. Das zeigt, dass hier auch von Seiten der Helmholtz-Gemeinschaft große Offenheit besteht, mit den Hochschulen, mit anderen Partnern im System zusammen drängende, interessante, wichtige Zukunftsfelder anzugehen.
Herr Professor Mlynek, Thema der Jahreshauptversammlung der Helmholtz-Gemeinschaft ist Helmholtz und die Hochschulen keine halben Sachen. Können Sie das erläutern?
Das Thema ist gewählt, um deutlich zu machen, wie intensiv die Helmholtz-Gemeinschaft jetzt schon mit den Hochschulen zusammenarbeitet. Die Hochschulen sind die wichtigsten Einrichtungen im Bereich Forschung und in der Lehre in Deutschland. Wir haben von Seiten der Helmholtz-Gemeinschaft eine Reihe von Instrumenten etabliert. Das sind virtuelle Institute, wo Kolleginnen und Kollegen aus der Helmholtz-Gemeinschaft, aus den Zentren heraus mit Arbeitsgruppen an Universitäten auch ortsverteilt kooperieren. Das Instrument hat sich außerordentlich bewährt. Wir haben mittlerweile, glaube ich, über 60 solcher virtuellen Institute eingerichtet. Es gibt Nachwuchsgruppen der Helmholtz-Gemeinschaft, wo versucht wird, hervorragende junge Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler mit eigenständigen Arbeitsgruppen an Helmholtz-Zentren zu etablieren, auch wieder in enger Zusammenarbeit mit den Hochschulen und, das ist mir ganz wichtig, mit der Möglichkeit, ihnen auch eine dauerhafte Perspektive in der Helmholtz-Gemeinschaft zu eröffnen, wenn sie sich bewähren. Und der dritte Punkt, mir auch wirklich aus dem Herzen gesprochen, die strukturierte Doktorandenausbildung. Hier gibt es ein Defizit überhaupt im deutschen Wissenschaftssystem mit den Helmholtz-Kollegs. Versucht die Helmholtz-Gemeinschaft einen Beitrag zu leisten, das heißt Doktorandenschulen einzurichten, wiederum zusammen mit den Hochschulen, wo in einem Umfeld bescheinigter Qualität und bei klarem Zeithorizont Doktorarbeiten gemeinsam absolviert werden können.
Sie haben die Exzellenzinitiative von Bund und Ländern angesprochen, Sie haben Kooperationspartner genannt, aber Forschung muss auch finanziert werden. Und in diesem Zusammenhang gibt es den Pakt für Forschung und Innovation. Bietet der Ihnen genügend Planungssicherheit, dieser Pakt für Forschung und Innovation?
Zunächst muss man ja außerordentlich begrüßen, dass dieser Pakt für Forschung überhaupt zustande gekommen ist. Er stand ja monatelang zur Disposition, genauso wie die Exzellenzinitiative von Bund und Ländern. Der Pakt für Forschung ist für die außeruniversitären Forschungseinrichtungen und für die deutsche Forschungsgemeinschaft ein deutliches Signal von Seiten der Politik. Und hier schließe ich alle Parteien ein. Forschung, Wissenschaft, Bildung, den ihnen gebührenden Stellenwert für die Zukunft zu geben. Wir müssen noch stärker investieren in Wissenschaft und Forschung, um im internationalen, globalen Wettbewerb mithalten zu können. Von daher hoffe ich sehr, dass auch eine neue Bundesregierung, wie immer sie aussieht, diesen Pakt für Innovation und Forschung nicht in Frage stellt, sondern im Gegenteil hier noch weiter drauflegt.
Herr Professor Mlynek, Sie haben gesagt, wir müssen stärker investieren in Forschung und Bildung. Wie sehen Sie den Stellenwert von Forschung und Bildung ganz allgemein in der Gesellschaft?
Verbesserungsbedürftig. Obwohl sich aus meiner Sicht in den letzten Jahren doch einiges getan hat, Stichwort Wissenschaft im Dialog, wo alle Beteiligten im deutschen Wissenschaftssystem, Universitäten, außeruniversitäre Forschungseinrichtungen, insbesondere auch die Helmholtz-Gemeinschaft, versucht haben, den Stellenwert von Wissenschaft und Forschung für die Zukunft unseres Landes, für Innovation, für Wirtschaftswachstum und neue Arbeitsplätze stärker in den Vordergrund zu rücken. Ich denke, wir müssen uns an breite Bevölkerungsschichten wenden. Die Helmholtz-Gemeinschaft hat beispielsweise Schülerlabore eingeführt, die sehr erfolgreich laufen. Wir müssen an die Jungen heran. Vielleicht können wir sogar in den vorschulischen Bereich gehen, um Begeisterung für Naturwissenschaft und Technik zu erzeugen.
Nun fördert man mit viel Aufwand junge Nachwuchswissenschaftler und stellt fest, dass viele der hoffnungsvollen Spitzenkräfte oft ins Ausland abwandern. Brain Drain ist ein bekanntes Schlagwort in diesem Zusammenhang geworden. Wie will man das in Zukunft verhindern? Wie kann man es erreichen, dass man die Spitzenkräfte im Land hält?
Es stimmt, wir haben über viele Jahre viele ausgezeichnete junge Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler verloren, insbesondere in die USA, allgemein in den angelsächsischen Raum. Auch hier ist, finde ich, viel passiert, gerade in den letzten 5 Jahren. Die Deutsche Forschungsgemeinschaft und andere haben Nachwuchsgruppen eingerichtet. Die Bundesregierung hat das Instrument der Juniorprofessur etabliert. Das heißt, wir haben Möglichkeiten, jungen Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern schon mit Anfang 30 Zukunftsmöglichkeiten zu geben, Arbeitsperspektiven zu eröffnen, die in Richtung eigenständiger Profilierung und Selbstständigkeit gehen. Ich glaube, das ist ganz entscheidend. Helmholtz kann hier Motor sein, wenn wir erreichen, dass wir über einen Kulturwandel, in dem wir die Jungen stärken und optimale Arbeitsbedingungen, die Helmholtz-Gemeinschaft, denke ich, bieten kann, dafür sorgen können, dass die besten Köpfe Helmholtz als die interessanteste Alternative begreifen, um noch einige Jahre Wissenschaft und Forschung zu machen, vielleicht sogar in den Beruf Wissenschaft zu gehen, dann wäre viel erreicht. Da müssen wir ran.
Eine letzte Frage, Herr Professor Mlynek. Das Amt des Präsidenten der Helmholtz-Gemeinschaft ist eine große Herausforderung und bringt auch viele Anforderungen mit sich. Werden Sie überhaupt noch Zeit, Freizeit haben persönlich? Und wenn ja, persönliche Frage, wie verbringen Sie diese am liebsten?
Ich sage immer, es reicht mir, wenn meine Familie mich liebt. Man kann nicht erwarten, gerade in einer solchen Position, immer everybody's darling zu sein. Von daher hat die Familie neben meinem Beruf oberste Priorität. Ich habe zwei Kinder und wir versuchen noch möglichst viel zu machen. Auch die Kinder werden so langsam flügge und gehen ihre eigenen Wege. Meine Frau und ich gehen gerne in Konzerte, in die Oper, besuchen Theatervorstellungen. Das ist insbesondere hier in Berlin wirklich möglich. Das Angebot ist fantastisch. Und wann immer wir können und Zeit haben, gehen wir spazieren. Da kann man gut miteinander reden. Oder schwingen uns aufs Fahrrad und fahren durch die Wälder und an den Seen entlang.
Ganz herzlichen Dank.